Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder auslegend durch das erste Buch Mose. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Stellt euch vor, dass ihr zu Weihnachten einen Bungee-Jumping-Gutschein bekommt. Ich weiß, dass es hier Leute in dem Raum gibt, die würden das nie in ihrem Leben machen. Egal, wie viel Geld denen gezahlt werden würde, die würden nie das tun. Aber wir denken uns trotzdem mal oder stellen uns diese Situation mal vor. Ihr habt diesen Gutschein bekommen. Nächstes Jahr im Sommer löst ihr diesen Gutschein ein. Fahrt dafür an den schönen See in Brandenburg. Ein Kran bringt euch auf ungefähr 50 Meter Höhe. Der Begleiter oben nimmt eure Fußgelenke, macht das Bungee-Seil oben fest, prüft immer wieder, ist alles gut fest. Nachdem er dann grünes Licht gibt, geht ihr so mit kleinen Schritten langsam an die Kante von der Plattform. Eure Füße sind gut am Seil befestigt und vielleicht schauen die Zehen schon so ein bisschen über den Rand der Plattform. Der Puls wird lauter, das Adrenalin steigt, der Begleiter zählt runter und ihr macht den Sprung kopfüber Richtung See. Und je nach Körpergewicht dauert es ungefähr 3 bis 4 Sekunden, dass ihr im freien Fall seid, bis ihr merkt, wie das Seil so an euren Fußgelenken zieht und euren Fall bremst. Ihr schwingt vielleicht noch so ein bisschen auf und ab, und werdet aber dann langsam auf den Boden runtergelassen. Und nachdem ihr dann wieder festen Boden unter euren Füßen spürt, wird der Puls langsam wieder ruhiger und der Sprung ist vorbei. Und ein Gefühl der Freude und auch Erleichterung macht sich breit. Was ein Nervenkitzel. Und auch wie gesagt, wenn diese Situation für manch einen nie in Frage kommen wird, sehen wir, wie wichtig es ist, diesen Sprung gut vorzubereiten. Und diese Vorbereitung liegt nicht in der Hand vom Springer, sondern bei denjenigen, die das alles organisieren. Wenn du springst, ist es dein Auftrag, denen, die das organisieren, dein ganzes Leben anzuvertrauen. Und das, was du zu tun hast, ist einfach loslassen oder das hinunterfallen lassen. Du musst dem vertrauen, dass das Seil hält, aber du darfst auch aktiv werden. Und die Anwendung von der Predigt heute soll nicht darauf hinauslaufen, dass ihr euch alle gegenseitig einen Bungee-Jumping-Gutschein zu Weihnachten schenkt. Aber diese Illustration kann uns sehr gut helfen, den Predigttext heute einfach vor Augen geführt zu bekommen. Wir knüpfen heute direkt an die Predigt von letzter Woche an und fahren mit der Auslegung von 1. Mose fort. Ihr dürft gerne eure Bibeln zur Hand nehmen, den Text aufschlagen aus 1. Mose 11, Vers 10. Da fangen wir an zu lesen. 1. Mose 11, Vers 10. Wir lesen zwar heute bis 12, Vers 9, aber wir kommen in der Auslegung nur bis Vers 1. Das Ziel von der ganzen Predigt heute ist es aufzuzeigen, wie Gott seine Linie des Retters konkreter werden lässt, damit du, damit ich, damit wir neue Hoffnung und Mut schöpfen, ihm gehorsam zu folgen. Wir wollen einfach sehen, wie Gott seine Linie zur Verheißung eines Retters konkreter werden lässt, damit wir neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen und ihm gemeinsam folgen. Lesen uns den Text 1. Mose 11, ab Vers 10 bis 12, Vers 9. Dies ist die Geschichte Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpakschad 2 Jahre nach der Flut. Und nachdem Sem den Arpakschad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpakschad war 35 Jahre alt, als er den Schelach zeugte. Und nachdem Arpakschad den Schelach gezeugt hatte, lebte er noch 400 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Schelach war 30 Jahre alt, als er den Heber zeugte, und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte. Und nachdem Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Peleg war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte. Und nachdem Peleg den Regu gezeugt hatte, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Regu war 32 Jahre alt, als er den Serug zeugte. Und nachdem Regu den Serug gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Serug war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte. Und nachdem Serug den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte. Und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Haran, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus, von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre, und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Bevor wir konkret mit der Auslegung des Textes loslegen, will ich uns noch mal ein paar Minuten den ganz großen Kontext vor Augen führen. Wir kommen heute mit dem 12. Kapitel im Blick auf das gesamte erste Buch Mose an einen ganz entscheidenden Wechsel. Seit dem 4. August 24 predigen wir nun durch 1. Mose und wir sind bis Kapitel 11 gekommen. Und wenn wir ein bisschen zurückschauen, sehen wir Kapitel 1 und 2 beschreibt die Schöpfung durch Gott. Kapitel 3 bis 5 den Sündenfall und die ersten Folgen davon. Kapitel 6 bis 9 berichten dann von Noah und von seiner Flut. Das, was wir letzten Wochen gesehen haben, dann Kapitel 10 und 11 den Turmbau und die Aufteilung der Welt in die unterschiedlichen Nationen, die später noch wichtig werden. Und obwohl es zwei sogenannte Hauptfiguren oder Protagonisten gibt, mit Adam und Noah, dreht sich in diesem göttlich inspirierten Bericht von 1. Mose 1 bis 11, da dreht sich ganz viel um das Geschehen auf der gesamten Welt. Und es geht ganz oft um die richtig große Perspektive. Und wir haben bisher zum Teil oder zum größten Teil mit dem Teleskop auf das gesamte Weltgeschehen geschaut. Aber jetzt mit dem Ende von Kapitel 11 ändert sich das. Und Gott nimmt dem Leser das Teleskop aus der Hand und gibt ihm stattdessen eine Lupe. Gott nimmt dem Leser das Teleskop aus der Hand und gibt ihm eine Lupe. Die ersten 11 Kapitel, die befassen sich fast mit 2000 Jahren Geschichte. Und der Rest von 1. Mose Kapitel 12 bis 50 sind ungefähr 300 Jahre. Und Gott richtet dabei seinen Scheinwerfer auf die Erzväter Israels, die sogenannten Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Gegen Ende finden wir dann auch noch die Geschichte von Josef. Und wir beginnen heute mit dieser Geschichte von Abraham, mit diesem großen Wechsel, mit dieser Konzentration auf diese Person und auch nachher das Volk, das daraus entsteht. Und auch wenn auch in unserem Text Abraham ohne H gesprochen wird, werde ich heute beide Namen verwenden. Weil egal, ob ich von Abraham oder Abraham spreche, es ist immer die gleiche Person. Er bekommt einfach nachher eine Änderung, aber auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Und ich bin mir sicher, dass diese Geschichte von Abraham, dass sie uns durch die nächsten Monate mit begleiten wird. Und deshalb ist die Überschrift auch heute zur Predigt: Gottes Geschichte mit Abraham beginnt vom Teleskop zur Lupe. Und wir schauen uns dazu zwei Gliederungspunkte an. Gott schafft die Voraussetzungen, das sind im Kapitel 11 die Verse 10 bis 32. Und Gott ruft zum Glaubensgehorsam auf, Kapitel 12, Vers 1. Die ganze Geschichte Abrahams beginnt aber mit seinen Vorfahren Terach und Sem. Und genau die beiden Personen begegnen uns am Anfang von unserem Predigttext. Und damit kommen wir zum ersten Punkt. Gott schafft die Voraussetzungen. Wenn ihr in Kapitel 11, Vers 10 reinschaut, findet ihr dort den Vers, wo steht: Dies ist die Geschichte Sems. Ein ziemlich harter Schnitt, ein ziemlich harter Cut zu dem, was vorher passiert. In den Versen vorher finden wir das Gericht Gottes, was er über die Nationen ausspricht, über die Versammlung, über die Vereinheitlichung, die von Nimrod angeführt hatte, diese Rebellion, die sie gegen Gott gestartet haben. Und Gott spricht ein Gericht über diese Rebellion. Gott verwirrt die Sprachen, um diese so angestrebte und von Stolz triefende Rebellion gegen ihn zu beenden. Gott macht sehr deutlich, was das für ein Gericht ist, mit dem wir heute immer noch zu kämpfen haben, weil wir immer wieder neu übersetzen müssen oder weil wir uns nicht überall verstehen. Und trotzdem setzt Gott dann am Ende von Vers 9 einen Punkt und richtet den Fokus des Lesers woanders hin. Es heißt am Ende von Vers 9, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde verstreute. Und dann, dies ist die Geschichte Sems. Wer war Sem nochmal? Vielleicht erinnert dich noch dran aus Kapitel 9 und Kapitel 10. Wissen wir, dass Sem einer der drei Söhne von Noah gewesen ist. Er gehörte also genau zu den 8 Menschen, die die Sintflut überlebten, weil sie in der Arche waren. Wenn ihr euch vielleicht an die Predigt von Markus zurückerinnert vor ein paar Wochen, war Sem einer der Söhne Noahs, die nach dem Besäufnis ihres Vaters respektvoll mit ihm umgegangen sind. Ham war derjenige, der respektlos darüber geredet hat, was seinem Vater passiert ist, der weitergelaufen ist und erzählt, was passiert und bleibt dabei untätig. Aber Sem und Japhet gehen rückwärts in das Zelt und bedecken die Blöße ihres Vaters. Und als Folge dieser Handlung erntet Sem Segen und Kanaan erhält Fluch. Kanaan ist ein Sohn von Ham. Um diesen Sem geht's, wo Gott in Kapitel 11 nochmal seinen Stammbaum aufführt. Gott hat es als wichtig erachtet, den Stammbaum von ihm nochmal niederzuschreiben, weil Gott ist die Linie seiner Verheißung wichtig und deshalb lässt er sie nochmal niederschreiben. Und wir werden jetzt nicht im Detail durch jeden einzelnen Namen hindurchgehen. Aber wenn ihr mal eure Bibeln zur Hand nehmt und dann mal kurz im Kopf überschlagt, welche Altersspannen so beschrieben werden. Was fällt euch auf? Schaut einfach mal oder überfliegt die Verse mal kurz. Wenn ihr in Vers 10 bis 11 guckt, Sem lebte 600 Jahre, 500 plus 100. Arpachshad waren 438 Jahre, Peleg 239 Jahre, Vers 18 und 19, und Nahor 148 Jahre. Was fällt auf? Man sieht so deutlich, dass die Lebensspanne oder die Lebenslänge der Männer deutlich abnimmt. Und es ist nicht eine komplett linear sinkende Lebenserwartung, weil zum Beispiel der Vater von Abraham, Terach, wird älter als sein Vater, Nahor. Und trotzdem ist so deutlich zu sehen, dass die Lebenserwartung abnimmt. Die Menschen leben nicht mehr so lange wie zum Beispiel Noah, der 950 Jahre lang gelebt hat. Wenn ihr jetzt auf die Grafik guckt, dann seht ihr, der rote Balken, nachdem der vorbei ist, da haben sie angefangen, Kinder zu bekommen. Und der blaue Balken zeigt die Lebenszeit auf. Und ihr seht, je weiter es nach hinten geht, desto kürzer werden diese Balken. Und wie gesagt, während in Noah zum Beispiel 950 Jahre lebte, waren es bei Sem nur noch 600 Jahre und Terach nachher 205 und es wird weniger. Interessant zu sehen, wenn ihr das seht, Noah hat zur gleichen Zeit noch immer wie Abraham gelebt, eben weil er so lange gelebt hatte. Gut möglich, dass die beiden sich kannten. Und trotzdem ist so deutlich, wie die Lebenserwartung abnimmt. Und man erfährt aus unserem Text hier nicht viel mehr über diese Person. Weil der Text sagt, okay, mit so viel und so viel Jahren haben die angefangen, Kinder zu bekommen. Dann wird ein Name eines Sohnes genannt. Dann haben sie weitere Söhne und Töchter bekommen. Und dann sind sie gestorben. So geht der Stammbau einfach Namen für Namen durch, bis er zu Terach kommt. Und in Vers 27 heißt es dann, 26, Entschuldigung. Terach war 70 Jahre alt, als er Abraham, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Bevor Gott seinen Fokus auf Abraham richtet, richtet er erstmal den auf Terach. Weil über Terach werden ein paar mehr Details genannt, als die, die vor ihm gewesen sind. Und denkt daran, Mose schreibt an die Israeliten, die auf dem Weg nach Kanaan waren, das war alles 800 Jahre später. Und trotzdem war es wichtig, das festzuhalten. Vers 27 macht deutlich, dass Terach drei Söhne bekommt. Bei den ganzen anderen davor wurde immer nur ein Sohn genannt, obwohl er noch mehrere Söhne und Töchter bekommen hat, aber es wurde immer nur einer genannt in unserem Beispiel. Und hier Vers 27 macht deutlich, Terach bekommt drei Söhne, Abraham, Nahor und Haran. Der erste Sohn stirbt bereits. In Vers 28 finden wir den Hinweis, und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt, in Ur in Chaldea. Einer seiner Söhne, Haran, stirbt noch dort an dem Ort, wo er geboren ist. Und der Ort der Geburt wird hier mit Ur in Chaldea beschrieben. Und wenn ihr jetzt auf die Karte guckt, die eingeblendet wird, zeigt es den damaligen sogenannten Nahen Osten auf. Ganz links in der Mitte ist das Mittelmeer und alles rechts davon ist der sogenannte Nahe Osten. Wenn ihr jetzt auf die Karte guckt, rechts unten ein bisschen über Ur steht Babylonia, also das ist Babylonien, das ist der ganze Bereich von Babylonien. Der erstreckt sich ungefähr bis zu der Mitte von der gelben Markierung und südlich der Bereich von Babylonien, das war Chaldea. Im Alten Testament wird Babylonien irgendwann mal immer wieder mit Chaldea gleichgesetzt. Der Grund ist deshalb, weil irgendwann die Chaldeer die Herrschaft bekommen haben über diesen ganzen Bereich. Also ursprünglich waren sie nur der südliche Teil von Babylonien, aber irgendwann mal haben sie den kompletten Bereich regiert. Und wenn ihr jetzt weiter auf die Karte guckt, Die zwei grün umrandeten Punkte, das ist einmal unten der Euphrat und oben der Tigris, das sind die beiden Flüsse. Und vielleicht als kleine Gedankenstütze, die ich selber vor kurzem erst bekommen habe, wenn ihr versucht, diese beiden Flüsse auseinanderzuhalten, wenn ihr auf eine Karte guckt, merkt euch einfach, Tigris klingt ähnlich wie ein Tiger. Und der Tiger, der geht über den Euphrat. So kann man sich das vielleicht ein bisschen merken, welcher Fluss wo ist. Und der ganze Streifen, den ich gelb markiert habe, der zwischen dem Tigris und dem Euphrat ist, das ist das sogenannte Mesopotamien. Und Mesopotamien bedeutet einfach zwischen den Flüssen. Und das ist der Bereich, zwischen den Flüssen. Wir können also festhalten, Chaldea ist ein Teil von Babylonien und Babylonien ist ein Teil von Mesopotamien. Chaldea ist ein Teil von Babylonien und Babylonien ist ein Teil von Mesopotamien. Und in dieser ganzen östlichen Gegend dort haben sich die Nachkommen von Sem ausgebreitet. Markus ist darauf in seiner Predigt eingegangen. Und in dieser Stadt, die unten recht rot umkreist ist, Ur, dort hat Terach seine Söhne bekommen und Abraham ist dort aufgewachsen. Josua 24, Vers 2 beschreibt das wie folgt. Josua 24, Vers 2. Da sprach Josua zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Dort in dieser Gegend, dort in Ur, wo Abraham aufgewachsen ist, mit seinem Bruder und mit seinem Vater, dort wurde nicht der Name Gottes angebetet, dort wurden andere Götter angebetet. Abraham wächst also in einem Umfeld auf, das nicht von Gott, Jahwe, geprägt ist. Er und sein Vater und seine Brüder und seine Family, die gehören nicht zu denjenigen, die den einzig wahren Gott angebetet haben, sondern sie haben andere Götter angebetet. Wir können festhalten, dass Abraham als Sohn von Terach in einer gottlosen und heidnisch geprägten Kultur, Familie und Umgebung aufwächst. Aber wenn wir dann weiter in den Text schauen, in Vers 29, wo steht: Abraham aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Das Leben von Abraham nimmt dort in Ur seinen normalen Lauf. Er und sein Bruder nehmen sich Frauen, heiraten diese. Und Mose erwähnt dann in Vers 30 ein extrem wichtiges Detail. Schaut mit mir in den Vers 30. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Mose macht hier an dieser Stelle deutlich, dass Abraham aufgrund der Unfruchtbarkeit seiner Frau keine Nachkommen erwarten konnte. Und im Hinblick auf das, was später in Kapitel 12 passieren wird, ist es extrem wichtig, ist dieses Detail sehr von Bedeutung. Wenn wir dann zurück in den Text gehen, Vers 31, sehen wir, wie Terach mit seiner Familie nach Haran umsiedelt. Ich lese uns die Verse 31 und 32. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Ursprüngliches Ziel, wo die hingehen wollten, sagt uns der Text hier, war Kanaan, aber sie bleiben gewissermaßen auf dem Weg dorthin in Haran stecken. Wir schauen uns das nachher noch auf der Karte an. Und dieser Aufenthalt, dieser Zwischenstopp, der wird so lange, dass Terach dort seine letzte Ruhe findet und stirbt. Und vielleicht stellt sich jetzt die Frage, okay, warum will Terach nach Kanaan? Okay, Abraham bekommt nachher den Auftrag, aber warum Terach? Warum macht er sich auf den Weg nach Kanaan? Die Antwort darauf finden wir in Kapitel 12, Vers 1. Schaut mir bitte den Text, Kapitel 12, Vers 1, wo steht: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Mose legt hier viel Wert darauf und sagt, dass Gott zu Abraham gesprochen hatte. Es war in der Vergangenheit. Gott hatte in der Vergangenheit zu Abraham gesprochen. Wir können also mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass Abraham den Auftrag, aus seinem Land auszuziehen, nicht erst dort in Haran bekommen hat, was wir dann ab Vers 2 lesen werden oder ab Vers 1, sondern dass er den bereits in Ur bekommen hat. Gott hatte wahrscheinlich mehr als einmal zu Abraham gesprochen. Es wird auch im Neuen Testament nochmal aufgegriffen. Stephanus, der kurz vor seiner Steinigung ist und vor dem Hohen Rat steht, erfasst die ganze Geschichte des Volkes Israel in einer Kurzfassung zusammen und er beginnt seine Rede wie folgt in Apostelgeschichte 7, die Verse 2 bis 3. Apostelgeschichte 7, die Verse 2 bis 3. Er aber sprach: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Stephanus bestätigt es hier und macht deutlich, dass Abraham diesen Auftrag zum Auszug schon vorher erhalten hatte, schon bevor er in Haran gewesen ist. Gott hatte Abraham bereits in Ur gesagt, dass er nach Kanaan ziehen soll. Und auch bei dem Gebet der Leviten nach der Fertigstellung der Mauer unter der Leitung von Nehemia beten sie Folgendes in Nehemia 9, Vers 7. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldea herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und auch hier machen die wieder deutlich, Abraham wurde aus Ur gerufen und geführt. Es steht nichts von Haran. Haran war also nicht der Startpunkt, sondern einfach nur ein Zwischenstopp. Das ist der Grund, warum Terach mitgezogen ist. Aber was macht das für einen Unterschied? Warum ist es so wichtig? Weil wir haben gesehen, dass Gott Abraham den Auftrag gibt, seine Heimat, sein Vaterhaus und seine Verwandtschaft zu verlassen. Es macht einfach deutlich, dass Abraham mit sehr, sehr kleinen Glaubensschritten anfängt. Er nimmt sogar noch einen Teil seiner Familie mit. Er macht einen längeren Aufenthalt in Haran, bevor er wirklich erst nach Kanaan zieht. Obwohl Gottes Sohn gesagt hatte, Abraham reift langsam zum Glaubensheld heran. Später sehen wir, wie er bereit war, seine Heimat zu verlassen und in ein neues Land zu ziehen. Er war später bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Wir werden nachher sehen, wie Abraham Teil der messianischen Linie ist. Er wird mehrfach in der Schrift als Freund Gottes bezeichnet und gehört auch zu den Glaubenshelden in Hebräer 11. Aber Abraham beginnt mit kleinen Schritten des Glaubens. Er hat nach und nach dazugelernt, er hat nach und nach gereift. Und wir werden durch die nächsten Kapitel hindurch, wenn wir uns mit seinen Personen, mit seinem Leben beschäftigen, immer wieder sehen, dass er Fehler begeht. Und auch die Tatsache, dass er nicht alle seine Verwandten hinter sich lässt, sondern zum Teil mitnimmt, das wird Konsequenzen haben. Aber wir sehen einfach so deutlich, Abraham musste und durfte erstmal in der Schule Gottes reifen, so wie du und ich heute auch. Und begeht oder fängt mit kleinen Glaubensschritten an. Es bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass wir das Wachsen im Glauben einfach so auf die lange Bank schieben können und sagen, ah ja, warte, ich muss noch reifen, bevor ich das und das tun kann. Ich kann das noch nicht umsetzen, weil ich bin noch nicht reif genug. Nee, das ist nicht das, was wir zu tun haben. Der Auftrag bleibt der gleiche. Aber wir sehen deutlich durch die Schrift hindurch, dass Abraham oder Gott an Abraham nach und nach durch unterschiedliche Situationen arbeitet, bis er zu dem Mann wird, der nachher in Hebräer 11, Vers 8 zitiert wird, als Glaubensheld. Aber warum eigentlich Abraham? Hätte Gott nicht jemand anders gefunden? Von so vielen tausenden Heiden, warum ausgerechnet Abraham, der aus diesem gottlosen Umfeld kommt? Warum sucht sich Gott Abraham aus, aus dem nachher das ganze Volk Israel entstehen soll, von dem nachher auch der Messias abstammt? Weil Gott souverän ist. Weil Gott sich den aussucht, den er will. Und weil Gott die Geschichte mit dem schreibt, mit dem er es tun will. Und die Bibel nennt das Erwählung. Hier beginnt Mose mit Abraham den Anschauungsunterricht für Erwählung. Gott erwählt sich einen unvollkommenen, einen alles andere als perfekten Abraham. Aber Gott erwählt sich ihn als sein Werkzeug. Nicht Abraham sucht Gott, sondern Gott sucht Abraham. Und er wählt ihn. Und wenn wir über das Thema Erwählung nachdenken, müssen wir sie aus der Perspektive sehen, wie Gott Erwählung sieht. Stell dir vor, du bist in der Schule im Sportunterricht oder erinnere dich mal zurück, wenn es mal gewesen ist. Ihr spielt Fußball und du darfst wählen. Wie gehst du vor? Du hoffst schon, dass du als Erster wählen darfst. Du schaust, wärst du heute alles da? Welche Klassenkameraden können dich als Erstes wählen? Denkst du, hoffentlich kennt sich der andere nicht so gut aus. Und ich kann nachher die ganzen Spitzenfußballer in mein Team kriegen. So würden die meisten von uns wählen, weil wir einfach gewinnen wollen, weil wir, ja, wir holen uns nicht bewusst die Schlechtesten in unser Team. Zumindest die meisten. Oder spätestens, wenn wir zum Supermarkt gehen und einkaufen, stehst vor dem Gemüseregal, vor dem Obstregal, stehst so ein bisschen davor, und mit so einem schnellen und ganz unauffälligen Blick guckst du nach den rotesten Tomaten, den saftigsten Gurken, so die schönsten und am besten kernfreien Mandarinen, damit du so möglichst lange und gut genießen kannst. Wisst ihr, immer wenn wir als Menschen etwas aussuchen, etwas wählen, dann liegt der Grund im Objekt, in dem, was wir aussuchen. Weil dieses Objekt, davon hoffen wir uns, dass es uns glücklich macht. Und je besser das Objekt ist, je geringer unsere Investition da rein ist, umso glücklicher sind wir. Wisst ihr, bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es nicht so wie bei uns. Wenn Gott etwas auswählt, wenn Gott etwas erwählt, dann liegt der Grund nie im Objekt. Weil es gibt kein einziges Objekt auf dieser ganzen Welt, im ganzen Universum, dass Gott glücklicher, vollkommener oder zufriedener machen kann. Es gibt kein einziges Objekt im ganzen Universum, das Gott glücklicher, vollkommener oder zufriedener machen kann. Wisst ihr, Gott erwählt sich etwas, damit Gott dadurch geehrt wird, damit Gott dadurch verherrlicht wird. Genau das beschreibt Paulus in Epheser 1, in den Versen 5 bis 6. Wo das großartige Errettungswerk beschreibt, Epheser 1, die Verse 5 bis 6. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Gott erwählt sich zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott erwählt einzelne Menschen in der Rettung, damit er gerühmt wird. Gott bestimmt vorher zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und die Ursache dabei liegt nie im Objekt. Vielmehr ist es das komplette Gegenteil der Fall. Gott erwählt sich das Schwache. Gott erwählt sich das Zerbrechliche. Gott erwählt sich das Kaputte. Und das macht deutlich und zeigt auf, dass Gott durch seine Macht und durch seine Kraft, die am Wirken ist, dass er dadurch verherrlicht werden kann. Und Paulus schreibt es am Anfang in seinem Brief an die Korinther, erstes Kapitel, 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 29. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen, und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte machte, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Seht ihr, was der Text sagt? Gott erwählt sich das Törichte, das Schwache, damit sich niemand rühmen kann und damit Gott alle Ehre bekommt. Die besten Köche der Welt können aus verfaulten Äpfeln keinen leckeren Apfelkuchen machen. Wisst ihr, aber Gott kriegt es hin. Gott erwählt sich Schwaches, Gott erwählt sich Unvollkommenes und Gott macht sie zu seinen Kindern und formt sie in das Ebenbild seines Sohnes. Und wenn wir bei dieser Illustration bleiben, Gott schafft es, aus jeder Menge verfaulter Äpfel einen super leckeren Apfelkuchen zu machen. Und den Ruhm dafür kriegen nicht die Äpfel, sondern Gott, weil er derjenige ist, der das gemacht hat. Und es ist bei dem Thema so wichtig, dass wir unser Verständnis davon, wie wir auswählen, nie auf Gott übertragen dürfen. Wenn Gott etwas erwählt, dann liegt es ausschließlich an ihm und hat nichts mit dem Objekt zu tun. Und Paulus tritt auch dem entgegen in Römer 9, Vers 14 bis 16 und sagt, wenn Leute vielleicht denken, dass Gott unfair ist, was sollen wir nun sagen, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und genau diese Anschauung, genau das sehen wir bei Abraham. Gott hatte ihn nicht erwählt, weil er besonders geeignet dafür war, weil er aus einer besonders tollen Gegend gekommen ist. Gott hatte ihn nicht erwählt, weil er besonders klug war oder weil er schon vollkommen ergeben war in allen Punkten. Gott hatte Abraham erwählt, weil Gott es so wollte und weil Gott ihn für seinen Auftrag brauchbar machen wollte. Diese Auserwählung Gottes, die trifft aber auch auf das Volk Israel zu. Abraham ist der Stammvater Israels und auch das Volk Israel ist von Gott erwählt worden. Und hier sehen wir genau das gleiche Prinzip. Hat Gott die Israeliten erwählt, weil sie von Natur aus alle so brav waren, so gehorsam waren, so genügsam waren? Nein, ganz im Gegenteil. 5. Mose sagt es, Kapitel 7, die Verse 6 bis 8. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Das Volk Israel war das Geringste unter allen Völkern. Aber genau deshalb hat Gott sie erwählt, damit er durch seine Kraft, durch seine Gnade sie zu einem heiligen Volk machen kann. Gott hatte Israel aus freien Stücken heraus erwählt. Aus freien Stücken heraus, um ein Werkzeug seines Segens für die ganze Welt zu werden. Wenn wir in die Geschichte vom Volk Israel immer wieder denken, wir kennen sie nicht nur als das geringste Volk, sondern wir kennen sie auch noch als ein ziemlich stures Volk. Auch wieder 5. Mose in Kapitel 9 beschreibt er das, wo er sagt, so sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Wisst ihr, es gab keinen Grund aus, Israel hat Gott keinen Grund geliefert, warum Gott sie erwählen sollte. Aber Gott tut es, weil er es will, damit er sich mächtig erzeigen kann, damit alle Ehre ihm allein gebührt. Hatte Abraham nach Gott oder nach seiner Erwählung gesucht? Nein, aber Gott erwählt Abraham, um durch ihn und durch seine Nachkommen seinen Segen fließen zu lassen. Nicht, weil Abraham schon alle Eigenschaften innehatte, sondern weil Gott ihn zu einem Werkzeug des Segens machen wollte, damit Gott all die Ehre bekommt. Sehen wir, wie Gott alles vorbereitet? Wie Gott alles in die Wege lenkt, um seine Geschichte zu schreiben mit Abraham? Gott lenkt die Geschichte von Sem, Gott lenkt die Geschichte von Terach und Gott erwählt Abraham, um ein Werkzeug für ihn zu sein. Und die Tatsache, dass Gott Abraham erwählt hat, macht nicht Abraham zum Held der Geschichte, sondern Gott. Gott ist der Held der Geschichte. Und wenn du hier sitzt, und wenn du Christ bist und auf dein eigenes Leben schaust, welchen Grund konntest du Gott geben, dass er dich errettet? Welchen Grund konnten wir Gott geben, dass er uns errettet? Wir können Gott nichts geben, wirklich nichts. Das Einzige, was wir geben, ist Sünde, Rebellion, Hass gegen ihn. Nichts, was wir ihm geben können. Und egal, wie schön diese Werke manchmal verpackt sind und von außen auch toll aussehen, diese Werke machen uns kein bisschen besser vor Gott. Und je mehr wir uns dessen bewusst sind, wer wir vor unserer Rettung waren und auch selbst wer wir nach der Rettung immer noch sind, umso größer macht es Gott, dass er uns seine Gnade gewährt hat und dass uns er seine Gnade immer noch gewährt, auch im Prozess der Heiligung. Je besser uns bewusst ist, wie tot wir vorher waren und unfähig, Gott zu erkennen und Gott zu suchen, umso größer macht es die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Je besser dir bewusst ist, wie du als Kind Gottes jeden einzelnen Tag, jede Stunde abhängig von seiner Gnade und von seinem Wirken bist, desto größer wird seine Liebe in deinen Augen. Und diese Tatsache der Erwählung, die demütigt uns, weil wir sehen, wer Gott ist und wer wir sind. Es demütigt uns zu wissen, dass Gott uns nichts nutze, Menschen dazu gebraucht, um sein Wort in die ganze Welt zu verkündigen und dein Licht für ihn zu sein und seine Werke zu tun. Die Tatsache der Erwählung, die tröstet uns, sie demütigt uns. Aber sie macht auch deutlich, wozu wir erwählt sind. Wir sind nämlich dazu erwählt, in das Ebenbild Jesu verwandelt zu werden. Nachzulesen in Römer 8, 29. Und auch dazu erwählt, um Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15, 16. Wisst ihr, liebe Geschwister, wir dürfen Gott so dankbar sein, dass er uns rein aus seiner Liebe und aus seiner Barmherzigkeit zu einem ewigen Leben in seiner Gegenwart erwählt hat. Wir haben nichts dazu beigetragen. Ganz im Gegenteil, es gibt nichts an uns, was irgendwie nur wünschenswert ist. Aber Gott hat es getan aus reiner Liebe und Barmherzigkeit. Und das tröstet uns, das demütigt uns. Und das gibt uns Mut und Hoffnung, für ihn zu wirken. Und Gott macht genau das mit Abraham. Gott beginnt seine Geschichte mit Abraham, indem er ihn erwählt. Er wählt ihn, um ins Land Kanaan zu gehen, um dort ein großes Volk zu werden, damit einmal aus diesem Volk heraus der Retter kommen darf, der Messias kommen darf. Nachdem wir jetzt geklärt haben, warum es Abraham ist, stellt sich vielleicht die Frage, okay, warum aber Kanaan? Warum ist Kanaan dieses Stück Land, warum soll es zu dem Zuhause von dem späteren Volk Israel werden. Und wir schauen uns drei Gründe an, warum Kanaan das Land der Verheißung ist. Wenn ihr euch an die Predigt von Markus zurückerinnert, haben wir in 1. Mose 10 gesehen, wer Kanaan gewesen ist. Kanaan war ein Sohn Ham, Ham war ein Sohn von Noah. Und Kanaan wurde von seinem Opa, also Noah war der Opa von Kanaan, und Kanaan wurde von seinem Opa Noah aufgrund der Sünde seines Vaters verflucht, weil sein Vater so über ihn, über Noah gesprochen hatte, wird Kanaan dafür verflucht. Und dieser Fluch zeigt sich darin, dass Gott den Nachkommen Sems, der nicht verflucht wurde, sondern der von Noah gesegnet wurde, Gott gibt den Nachkommen von Sem genau dieses Land, was die Nachkommen von Kanaan besetzen. Gottes Fluch zeigt sich darin, dass er das Land Kanaan Abraham und seinen Nachkommen verheißt. Darin wird der Fluch wahr, und es ist der erste Grund, warum es Kanaan ist. Der zweite Grund ist, und das sehen wir wieder, wenn wir auf die Karte gucken, wenn ihr da auf den Bereich guckt, da steht Fertile Crescent. Fertile Crescent bedeutet fruchtbarer Halbmond. Und Kanaan, links unten, befindet sich auch in diesem fruchtbaren Halbmond. Unter diesem fruchtbaren Halbmond, da seht ihr Arabian Desert, das ist die arabische Wüste. Oberhalb von diesem Halbmond ist alles Gebirge. Ziemlich hügeliges, ziemlich zum Teil sehr steiles Land, wo nicht so leicht bewohnbar ist. Und Gott sorgt dafür, dass Abraham und seine Nachkommen nach Kanaan gehen dürfen, was fruchtbar ist. Gott selbst bezeichnet dieses Land nachher in 2. Mose 3, Vers 8 sogar, als er Mose beruft, sagt, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Wobei auch wir auch ihn nie vergessen dürfen, es liegt immer noch alles am Segen Gottes. Weil selbst dort in Kanaan, wo es sehr fruchtbar ist, braucht es immer noch den Früh- und den Spätregen. Aber trotzdem bereitet Gott alles vor, damit sein Volk dort auch Nahrung finden kann, damit sie dort wohnen können, damit es dort möglich ist zu überleben. Gott sorgt für sie. Das ist ein zweiter Grund, warum Gott sie nach Kanaan sendet. Und der dritte Grund, und da sehen wir nochmal eine Karte, ist die zentral gelegene Lage von Israel. Oben im Norden Europa, im Osten Asien und im Süden Afrika. Die arabische Wüste, die konnte man eigentlich nicht lebend überqueren. Das heißt, man musste, wenn man von Europa nach Afrika wollte, musste man immer durch Kanaan durch. Wenn man von Afrika nach Asien wollte, man musste immer nach Kanaan durchgehen. Und ihr seht auch dort zwei bekannte Wege, International Highway und King's Highway. Das waren sehr zwei bekannte Routen im alten, zu dieser Zeit, wo die Leute immer wieder ihren Weg da durchgesucht haben, um diese verschiedenen Kontinente zu erreichen. Gott setzt Kanaan an einen ganz strategischen Punkt. Israel verbindet drei ganze Kontinente miteinander. Afrika, Asien und Europa. Und Gott wählt sich diese zentrale Lage, damit von dort aus alle Geschlechter der Erde gesegnet werden können. Gott wählt sich diese zentrale Lage, damit von dort aus sein Name verkündigt wird, damit dort sein Werk verbreitet wird, weil so viel Verkehr durch genau dieses Land durchgeht. Hesekiel 5, Vers 5 sagt Gott selbst über Jerusalem. Jerusalem ist ungefähr in der Mitte von Israel, beziehungsweise Kanaan. So spricht Gott der Herr, das ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Heidenvölker gesetzt und unter die Länder ringsumher. Es war kein Zufall. Gott ganz bewusst so gelenkt. Gott bereitet das Land vor, in dem einmal der Nachkomme Abrahams, der ein Same ist, der Christus ist, damit er dort geboren werden kann. Und es ist so schön, wie Gott jedes einzelne Detail bedenkt. Gott bereitet alles vor, damit diese Verheißung des Retters immer konkreter werden kann. Und Gott erwählt sich Abraham, Gott schickt ihn Richtung Kanaan, um ihn als Fahrzeug des Segens zu verwenden. Aber Gott bereitet nicht nur alles vor, sondern Gott ruft ihn auch ganz konkret und fordert Abraham zum Gehorsam auf. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir lesen uns nochmal den Vers 1. Gott ruft zum Glaubensgehorsam. Wir lesen uns nochmal Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Der Satz geht hier los, dass der Herr, und in dem Fall ist es Jahwe hatte zu Abraham gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, was war das letzten Sonntag, was Gott gesprochen hatte? In Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 6 ist die letzte Aufzeichnung von dem, was Gott geredet hat. Gott spricht dort Gericht aus. Gott sagt, dass er die Sprache verwirren wird. Und hier, Gott redet wieder. Gott spricht zum Menschen und diesmal ist es kein Gericht. Es ist keine Ankündigung, die Vernichtung oder Verwirrung mit sich bringt, sondern Gott kündigt hier Auftrag und Segen an. Weil Gott ist mit der Menschheit immer noch nicht am Ende. Gott muss seinen Plan nicht irgendwie neu definieren oder umdenken. Gott verfolgt immer noch seinen Plan aus 1. Mose 3, Vers 15. Nämlich, dass er den Schlangenzertreter schicken wird. Und er benutzt Abraham als Teil dieses großartigen Plans. Ein Plan, der Auswirkungen auf die gesamte Menschheit haben wird, in alle Ewigkeit. Ein Plan, der deutlich macht, dass die Linie des Retters immer konkreter wird. Und genau für diesen Plan, den Gott hat, gebraucht er Abraham, den er erwählt hat und zu dem er redet. Weil Gott kommuniziert, was er haben will. Aber was sagt Gott zu ihm? Gott sagt zu ihm, er soll sein Land, seine Verwandtschaft und sein Vaterhaus verlassen. Und es ist hier kein Wunsch Gottes oder so eine alternative Option. Es ist ein Auftrag, eine Anordnung, ein Gebot, ein Befehl. Geh hinaus. Und Gott geht hier vom Größeren zum Kleineren. Er fängt an mit dem Land, nimmt dann die Verwandtschaft und dann das Vaterhaus. Abraham soll all die Beziehungen, die er hat, sowohl zu seinem Heimatort als auch zu seiner Familie kappen und gehen. Gott bereitet alles vor und gibt ihm den Auftrag zu gehen. Ähnlich wie beim Bungee-Jumping. Es wird alles vorbereitet und trotzdem macht der Springer den Sprung. Und genauso ist hier, Gott hat alles vorbereitet und Abraham muss aktiv werden und gehen. Wie wir vorher bereits gesehen haben, hat Abraham diesen Auftrag wahrscheinlich einmal in Ur und einmal in Haran bekommen. Und wir haben gesehen, dass er zuerst kleine Schritte im Glauben macht, weil er noch in Haran einen Zwischenstopp einlegt und Teil seiner Verwandtschaft mitnimmt. Aber Gottes Auftrag bleibt nach wie vor bestehen. Und wir haben ganz am Anfang in Vers 4 gelesen, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Abraham ist diesem Auftrag gehorsam gewesen. Abraham ist gegangen und hat Gott geglaubt und ist dem Auftrag gehorsam gewesen. Und hier sitzen einige in den Reihen, die das ein bisschen nachvollziehen können, was es heißt, die Vergangenheit gewissermaßen durch einen Umzug hinter sich zu lassen. Vielleicht nicht das Land verlassen, zumindest das Heimatbundesland. Wir sind nach Berlin gezogen. Aber man wusste zumindest, in welche Richtung es geht. Vielleicht auch nicht, was alles einen erwartet hatte, aber man hat ungefähr gewusst, in welche Richtung es geht. Abraham hat gar keine Ahnung davon gehabt, wo es hinging, was ihn dort erwartet hat. Seine Heimatstadt Ur, wo er herkam, war damals wahrscheinlich, die lag ebenfalls in diesem fruchtbaren Halbmond, die war florierte. Es war schön dort. Aber Gott sagt zu ihm, verlass dieses Land. Und was ist vielleicht so eine erste Rückfrage, die bei uns kommt, wenn wir mit etwas beauftragen, was wir vielleicht nicht so ganz verstehen und was nicht so ganz greifbar ist? Warum? Warum soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wozu soll ich das machen? Was erwartet mich da? Das sind alles Fragen, die uns schnell durch den Kopf gehen, wenn wir so eine Art von Auftrag bekommen. Abraham macht anfangs kleine Schritte, aber er geht. Er geht. Abraham glaubt Gott und ist dem gehorsam. Gott hat alles vorbereitet und er soll gehen. Er soll sich von seiner Vergangenheit lösen. Und Gott nimmt ihn aus einer so gottlos geprägten Umgebung in ein anderes Land, das dazu dienen soll, den wahren Gott anzubeten. Und deshalb beschreibt der Autor des Hebräerbriefs das nachher wie folgt in Hebräer 11, Vers 8. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben gehorchte Abraham. Wir als Leser heute sehen, dass er nach Kanaan ging, aber Abraham wusste nicht, wohin Gott ihn führen wird. Und trotzdem sagt der Text uns, dass er durch Glauben gehorchte, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Wisst ihr, liebe Geschwister, um Gott gehorsam zu sein, müssen wir dem glauben, was er sagt. Auch wenn wir nicht immer alles zu 100% verstehen. Wir dürfen und wir sollen diesem Gott glauben, weil Gott weiß, was er tut. Gott ist gut und er hat einen Plan, der alles übersieht. Wir haben oft vielleicht nur so ein kleines Bruchstück vor Augen und trotzdem dürfen wir Gott glauben und ihm gehorsam sein. Weil das war die Treue, die Gott von Abraham erwartet hatte. Und diese Treue erwartet Gott auch noch heute von uns. Jesus sagt es ganz konkret zu seinen Nachfolgern in Lukas 18, Verse 29 bis 30, wo er sagt, er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wieder empfing in dieser Zeit und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Gott fordert uns heute noch genauso davon auf, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und uns von all dem, was uns davon irgendwie abhalten könnte, loszusagen, damit wir ihm dienen können. Und wisst ihr was? Gott hat doch all das vorbereitet. Gott hat alles vorbereitet, damit wir ihm gehorsam sein können. Er sagt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Gott hat diese guten Werke, die wir tun dürfen, bereits vorbereitet. Unser Auftrag ist es, Gott zu glauben, ihm gehorsam zu sein und diese Werke zu tun. Und wie sehen diese guten Werke aus? Denkt einfach an die letzten beiden Predigten aus Kolosser. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Bei diesem Auftrag erwartet Gott bedingungslosen Gehorsam. Gott will, dass du dich von Sünde trennst und aktiv gegen sie ankämpfst. Gott hat alles dafür vorbereitet. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit du seinen Willen tun kannst und Sünde besiegen kannst. Gott hat dir sein Wort gegeben, damit du weißt, was du zu tun hast. Gott lässt uns bei dem nicht alleine. Und trotzdem haben wir die Verantwortung, genau das umzusetzen, was er sagt. Und wisst ihr, das ehrt nicht uns, sondern es ehrt allein ihn. Das erhebt seinen Namen. Und das lässt unser Licht hier in Kaulsdorf leuchten, wenn wir Gott glauben und ihm gehorsam sind. Durch die Vorbereitung Gottes und den Glaubensgehorsam von Abraham konnte Gott seine Linie der Verheißung konkreter werden lassen, damit die Leser damals und auch wir heute Mut und Hoffnung haben. All die Ups und Downs, die davor da waren, vor 1. Mose 12, die machen so deutlich, der Mensch, der kann sich gar nicht alleine retten. Der Mensch rebelliert andauernd gegen Gott. Und es geht so weit, dass Gott zwei große Gerichte schickt, die Sintflut und die Sprachverwirrung. Aber hier in 1. Mose 12 legt Gott mit Abraham einen entscheidenden Grundstein dafür, indem er von Teleskop zur Lupe übergeht. Und wie sieht Gottes weiterer Plan aus? Gott beginnt die Geschichte mit Abraham, damit sein Sohn, der Nachkomme von ihm ist, als Gott Mensch auf diese Erde kommen kann. Abrahams Geschlechtsregister führt direkt zum Retter, führt direkt zu Christus. Wir haben schon bereits darüber nachgedacht, heute ist der erste Advent und gerade in der Weihnachtszeit denken wir so besonders darüber nach, was Gott getan hat, indem er Jesus als Mensch auf die Erde schickt, um unser Erlöser zu werden. Und die Geschichte von Abraham ist ein Teil davon. Weil der Nachkomme wird genau der sein, durch den Gott Segen für alle Nationen bereithält und bringt. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wie fängt das erste Evangelium in der Bibel an? Das erste Buch, das über das Evangelium, über die gute Nachricht spricht, Matthäus 1, Vers 1 lautet, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus, unser Retter, wird hier als Sohn Abrahams bezeichnet. Gott hat alles vorbereitet, damit Abraham aktiv werden konnte. Abraham hat es getan, er glaubte und gehorchte. Und das führte letztendlich so weit, dass Gott seinen Retter auf diese Welt senden konnte. Und wem gebührt alle Ehre? Allein Gott. Gott erwählt sich schwache, törichte Werkzeuge, damit sie zu seiner Ehre, zu seinem Lob gehorsam glauben dürfen. Abraham war nicht perfekt, er war nicht vollkommen, aber Gott hat ihn erwählt und Gott hat ihn gebraucht. Und auch wenn du selbst in der kommenden Woche merkst, dass du weit weg von Perfektion bist oder Vollkommenheit, dann darfst du und sollst du als Kind Gottes wissen, dass du von ihm erwählt bist, um zu seiner Ehre zu leben und ewige Frucht zu bringen, damit du gehorsam genau in den Werken wandelst, die Gott vorbereitet hat. So wie der Springer beim Bungee-Jumping den Sprung wagt und dem vertraut, dürfen auch wir Gott vertrauen und im Glauben leben und handeln, damit Gott geehrt und seine Königsherrschaft gebaut werden kann. Amen. Dürft gern aufstehen und ich bete noch. Treuer Gott und Vater, wir loben und preisen dich für deine Barmherzigkeit, die du uns elendigen Sündern erweist, indem du uns deinen Sohn gegeben hast, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir ewig leben dürfen, damit wir deine Kinder werden durften. Und wir danken dir für die Geschichte, die du geschrieben hast mit den Personen, die du erwählt hattest und mit deinem Volk. Und so danken wir dir für Abraham, den du erwählt hattest, um dein Werk zu tun und deine Geschichte mit ihm zu schreiben, und danken dafür, dass er auch uns ein Vorbild sein darf in der Art und Weise, dass er dir gehorsam war, dass er glaubte und ging. Hilf auch uns in der kommenden Woche genau dem nachzuahmen und dir gehorsam zu sein, deinem Wort zu folgen. Du hast uns gesagt, was wir zu tun haben, und helf uns, das umzusetzen, damit dein Name geehrt wird. Amen. Wir bleiben stehen und singen jetzt das Lied Im Glauben leben, und genau da wollen wir diese Wahrheit weitergeben. Im Glauben und Vertrauen an diesen wunderbaren Gott wollen wir in der Verheißung leben und seinen Namen ehren. Wir singen jetzt das Lied Im Glauben leben.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.